Joko, Joko, Joko.
Du siehst genauso müde aus wie ich. Was ist los?
Oh, ich hatte gedacht, ich kann dich vielleicht täuschen aus der Ferne,
täuschen,
dass ich nicht verschlafen bin. Na, ich dachte, du siehst mich und denkst, warum bist du so frisch? Warst du schon joggen?
Ich bin schon, ob ich schon joggen war? Bist du irre?
Nee, ich dachte, du fragst mich, ob ich, weil ich so, nee, ich sehe, dass ich sehr zerknautscht aus und habe Tränensäcke wie zwei kleine Kissen, auf denen ich bis eben noch lag, weil es gestern länger ging. Warum bist du zerknautscht?
Ich habe unglaubliche Kopfschmerzen seit gestern, aber ich will dich jetzt gar nicht mit Kopfschmerzen behelligen, weil, kennst du das, wenn du dann früh schlafen gehst und denkst, du wirst wach und die sind weg und dann sind sie immer noch da?
Ja, ich nenne es Depression.
Ja, das, ich hoffe nicht, dass es das ist, aber ich habe tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, ich bin bei Freunden zu Besuch und habe irgendwie ganz viel Zeit gestern draußen verbracht und habe dann gestern Abend gedacht, oh, ich kriege Kopfschmerzen, ich gehe mal lieber schlafen, weil morgen früh habe ich Podcast, da muss ich fit sein für die Sophie, weil die ist nämlich so schnell im Kopf, dass ich da, wenn ich da Schmerzen drin habe bei mir, dass das noch ein bisschen mehr einen daran hindert, die Performance von Sophies Kopf auszugleichen, in meinem Kopf, also dass wir auf gleiche Höhe ziehen können. Und heute Morgen wurde ich wach und dachte mir, ah geil, ich habe noch Kopfschmerzen. Das wird ja eine super Folge.
Hast du gestern genug getrunken? Wasser.
Du wirst lachen. Ich habe gestern Abend dann so viel getrunken, dass ich heute. Ich habe gestern Abend so viel getrunken, dann noch, weil ich dachte, vielleicht habe ich nicht genug getrunken, dass ich heute Nacht auch viermal wach geworden bin, weil ich aufs Klo gehen musste und mich gefühlt habe wie so jemand, der schon im Altersheim ist. Es ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist der Wurm drin. Ich bin wirklich dann, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so einen Tag vor Podcast-Aufnahme bin ich dann auch immer so latent angespannt, weil ich topfit sein möchte, weil ich ganz frisch sein will, weil ich abliefern will, weil ich lustig sein möchte, weil ich Geschichten mitbringen möchte. Und dann hatte ich gestern Kopfschmerzen.
Oh nein. Ich habe das, und vielleicht deine Kopfschmerzen ein bisschen zu lindern, kann ich dir sagen, dass ich dich richtig doll vermisst habe, weil wir uns so lange nicht gehört haben. Wir haben nämlich die letzte Folge ein bisschen früher als üblich aufgezeichnet.
Stimmt.
Und dann haben wir jetzt statt einer Woche dazwischen ein bisschen mehr als eine Woche gehabt. Und das ist, ich habe gemerkt, Joko, das ist mir zu lang. Da möchte ich ganz ehrlich mit dir auch offen sprechen, auch in der Öffentlichkeit. Mehr als eine Woche, da habe ich auch kein Verständnis mehr für, weil du hast hier, wir sind hier beide auch einen Pakt eingegangen. Ich bin übrigens gerade in Zürich.
Ich weiß.
Weil ich auf Lesereise bin. Mit meinem Book.
Ich verfolge dich.
Oh, kleinster. Bist du auch in Zürich? Stehst du vor meinem Hotelzimmer?
Ist halt so, ich habe wirklich ungelogen. Es ist so scary, wie du denkst, weil ich habe gerade gedacht, wie witzig wäre es, wenn ich jetzt an einer Tür klopfen würde. Und du sagst, hä, warte mal kurz, du hast geklopft. Und dann sage ich so, Überraschung. Und dann machen wir eine Doppelfolge bei dir im Zimmer. Aber ein schönes Hotelzimmer hast du, ein sehr schönes Hotelzimmer.
Danke sehr. Ich bin im Seidenhof. Das ist hübsch. Hübsch ist das hier. Und ich würde sterben vor Scham, wenn du jetzt hier klopfen würdest, weil ich bin in meinem echten Leben ein ziemlich ordentlicher Mensch. Sobald ich in einem Hotelzimmer ankomme, nehme ich mir so die ersten 20 Minuten vor, sehr sortiert zu sein. Und dann explodieren 8 Koffer. Und es ist einfach, dieses Zimmer sieht nach 12 Minuten, dass ich hier bin, aus wie Scheiße. Es sieht einfach aus, als ich ein Messi. Überall liegen irgendwie angebissene Sachen rum. Und ich bin erst seit 2 Nächten da.
Ich bin erst seit 12 Minuten hier. Ich bin heute Morgen erst eingezogen. Überall liegt angebissen irgendwas rum. Es ist richtig widerlich.
Nein, angebissen war eine Übertreibung. Das stimmt nicht. Es ist einfach nur unordentlich. Es ist nicht dreckig. Es ist unordentlich.
Hast du so eine Fettecke wie Josef Beuys?
Ja, aber das, ich bin die Fettecke.
Oh Gott, Sophie. Hör auf. Hör auf damit, du machst mich fertig.
Und ich habe bezogen auf mein Unordentlichsein sogar einen kleinen, ich würde sowieso gerne mit dir eher in Richtung True Crime Podcast gehen, wo wir vielleicht mal einfach einen Fall lösen gemeinsam, weil ich würde dir den Fall des Zürcher Bitte nicht stören Schilds unterbreiten, den wir lösen können.
Okay.
Es ist nämlich so, dass hier in Hotels gibt es ja normalerweise Nicht-Stören-Schild. Zum Beispiel, wenn man keine Reinigung der Zimmer haben möchte oder wenn man einfach sagt, ich mache einen Podcast oder wenn man sagt, ich möchte jetzt einfach in meinem eigenen Saft im Bett liegen und möchte nicht, dass jemand klopft. Und das gibt es hier nicht. Und ich habe die Befürchtung, ich habe kein Nicht-Stören-Schild bekommen. Und ich habe die Befürchtung, also entweder es ist ein Schweizer Ding, dass es in der Schweiz kein Bitte-Nicht-Stören-Schild gibt, das fände ich aber absurd, weil das wäre das erste Land auf der ganzen Welt, wo es das nicht gibt. Oder aber die Housekeeping-Person hat da gibt's vormittags und nachmittags so ein Housekeeping. Dann kommen die rein und machen die Tür wieder zu und sagen, hier putzen wir nicht, dummes Arschloch. Und ich habe die Befürchtung, dass die aufgemacht haben vormittags, mal die Unordnung gesehen haben und dann vergessen haben, mir ein Bitte-nicht-stören-Schild zu geben, damit die einmal am Tag rein dürfen, um aufzuräumen. Deswegen kann es sein, dass jetzt gleich eine Person reinkommt, weil ich habe kein Schild, um die Person zu bitten, nicht reinzukommen.
Das wäre aber doch ein guter Moment. Hast du untenrum was an?
Kann ich jetzt so nicht beantworten in der Schnelle der Zeit.
Das ist tatsächlich so, ne? Wenn man sehr schlecht im Lügen ist, und scheint genauso schlecht im Lügen zu sein wie ich, dann verhaspelt man sich in so einem Moment, weil man so eine Sekunde zu lang braucht, um souverän zu beantworten.
Sagen wir so, ich hoffe jetzt nicht, dass es brennt und ich raus muss.
Frag mich mal.
Hast du was an und hast du. Warte kurz.
Ja klar!
Ey, Joko. Weißt du nicht, was der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Witz ist? Timing.
Ja. Klaas hat immer zu mir gesagt, Timing ist keine Stadt in China. Und wenn ich sage, Klaas hat immer zu mir gesagt, klingt so, als wenn er abgelebt hätte, als hätte er abgedankt, als wäre er gar nicht mehr da. Er hat immer zu mir gesagt, Gott hab ihn selig.
Damals.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich wollte eigentlich gerade zynischerweise sagen, wenn der abgelebt hätte, hätte ich das doch aus der Presse erfahren. Wir haben quasi einen halben Presseeklat nachzubereiten in diesem Podcast. Weil das hat dich gleichermaßen sauer gemacht wie mich, aus den gleichen Gründen, was dich sehr geehrt hat. Ich habe ja letzte Woche, als Andrea Petkovic zu Gast war, als abgesprochen war das, hallo, natürlich, das würde ich nie hinter deinem Rücken machen. Du hast mir eine Sprachnachricht vom Oktoberfest geschickt, die habe ich vorgespielt und da hat sich dann die sogenannte Klatschpresse draufgestürzt. Der eine Skandal war, dass die behauptet hätten, das war eine besoffene Sprachnachricht, das stimmt nicht, du warst verkatert.
Das ist richtig.
Und dass die auch enthüllt wurde. Gegen deinen Willen, als hätte da eine Journalistin in deinem Handy rumgewühlt. Und vor allem, und das finde ich wirklich eine Frechheit, das findest du auch eine Frechheit.
Genau, auch falsch.
Da wurde nicht mal mein Name genannt. Ich bin einfach eine ZDF-Moderatorin, die gegen deinen Willen eine besoffene Sprachnachricht enthüllt hat. Und dann frage ich mich, wie lange muss ich eigentlich mit dir Podcast machen?
Von Jo, genau. Du wurdest als ZDF-Moderatorin quasi beschrieben und in meinem Namen stand, dann habe ich dir das geschickt und dann meinst du, wie dämlich kann man sein, dass man nicht mal irgendwie deinen Namen da in die Überschrift mit reinnimmt. Das ist ja. Das habe ich richtig aufgeregt. Da habe ich richtig gedacht, oh Gott, also, und dass ich Idiot auch noch draufgeklickt habe, also es 100% funktioniert hat und die diesen einen Klick von mir bekommen haben, das macht mich am wütendsten über mich selber. Das ist absolute Dummheit meinerseits.
Na.
Aber ich wollte noch ganz kurz ein Wort zu deinem Nicht-Stören. Bist du dir sicher, dass es kein Nicht-Stören-Schild gibt oder gibt es vielleicht so einen Taster? Manchmal haben ja so Hotels so Taster wie Lichtschalter, wo man draufdrückt neben der Tür, wo dann sich draußen ein rotes Licht einschaltet und dadurch, dass sich dann dieses rote Licht draußen einschaltet, alle wissen, da darf ich nicht reinkommen. Dann hat man draußen irgendwo neben der, wenn man eine Klingel zum Beispiel hat am Hotelzimmer, manchmal gibt es ja so verrückte Hotels, die haben so richtige Doorbells, dass man dann da, okay, ich sehe schon deinem Gesichtsausdruck, dass du mich jetzt gleich angehen wirst, was wird jetzt verkehrsten du?
Nee,
aber
nee, das Ding ist, ich sehe tatsächlich, du hast völlig recht, ich sehe an der Tür, so ein, über der Klimaanlage sehe ich ein Display und das sieht aus der Ferne aus wie ein Riegel, also wie ein Türriegel. Das Ding ist nur, ich habe keine Hose an und ich kann jetzt nicht aufstehen und das aktivieren. Also falls jemand...
Das wäre so ehrlich, wenn du jetzt da so hingehst.
Nein, das
sehen es nur von hinten.
Wir noch nicht.
Du kannst ja dann auch wieder rückwärts, zur Kamera gehen. Komm, trau dich und dann machen wir nachher, dann nehmen wir das als Snippet, laden das so, wir müssen gucken, wie wir mit unserem Podcast in die Presse reinkommen. Du hast das schon gut gespielt beim letzten Mal mit meiner besoffenen Sprachnachricht oder meiner verkaterten Sprachnachricht. Jetzt bist du aber dran, jetzt musst du mit nacktem Bobbis da hingehen und dann lassen wir so ganz kurz den da einmal aufflackern.
Ja. Danke für die Idee. Ich würde noch ein paar Stunden drauf rumdenken und mein Team meldet sich dann wieder bei dir.
Ja, okay, gut. Aber erzähl mal, du bist, weil ich verfolge natürlich auf den sozialen Medien deine Reise. Du bist auf Lesetour.
Ja, also ich sag ja Tour. Also ich sag nicht Lesereise, aber das ist genau das Gleiche, weil ich immer...
Ich habe auch Lesetour gesagt.
Nee, ich meine, ich lasse das Lesen weg. Ich sage immer nur Tour. Weil ich finde, Lesereise
Tour. Okay, du bist auf Tour.
Klingt wahnsinnig langweilig. Also Lesereise klingt so wie, naja, man sitzt halt in Buchhandlungen und liest dann vor. Also nichts gegen Leute, die in Buchhandlungen sitzen und dann vorlesen. Aber Tour klingt immer direkt so, als sei ich Felix Lobrecht, was natürlich nicht so ist. Aber genau, ich bin jetzt auf Tour. Und lese aus meinem Buch vor. Ist also im Grunde eine Lesetour. Du hast also völlig recht. Ich bin in Wien gestartet vor ein paar Tagen, bin dann so durch Süddeutschland geroggert, war in Stuttgart und bin jetzt in Basel und bin jetzt in Zürich. Und jetzt fahre ich wieder so ein bisschen hoch Richtung Frankfurt und dann, also ich bin den ganzen Monat unterwegs und ich ende dann in Berlin und es ist sehr, sehr schön, es macht großen Spaß und es ist wirklich sehr rührend, weil ich dann nach der Lesung signiere ich und dann ja, kriege ich wirklich alle 3 bis 4 Bücher, die ich signiere, sagt mir jemand, dass er auch ein geiler Pfeil ist und dass ich dich lieb grüßen soll. Und du hast sogar auch Geschenke bekommen, die ich dir aushändigen soll, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Nur ganz kurz, für all die, die in Zukunft bei dir auf Tour auftauchen, es gibt keine Compliance-Regeln bei uns. Also ihr müsst nicht Geschenke nur bis, keine Ahnung, 25, 30 Euro machen. Die können auch mal 2.500 oder 3.000 kosten. Das ist vollkommen egal. Ich würde einfach eine natürliche Grenze, weil ich dann irgendwann das Gefühl hätte, es wird schwer, die zu transportieren. Ich würde eine natürliche Grenze bei irgendwas zwischen 30 und 50.000 Euro für solche Geschenke setzen. Auch um nicht gierig zu wirken. Aber das finde ich, sollte man an der Stelle anmerken. Wer weiß, was dabei rumkommt. Kann ja sein, dass ich jetzt hier noch von Cartier Armreifen bekomme oder von Tiffany Ketten oder so.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es ein bisschen absurd, dass du so tust, als würde teuer automatisch schwerer und sperriger bedeuten, weil dann geht halt zu Patek Philippe. Also so eine Armbanduhr, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man dafür auch ein bisschen Geld ausgeben. Und der Joko würde sich freuen, würde der sich.
Ich sag mal, du bist gerade in Zürich, ne? Die Bahnhofstraße ist nicht weit von dir.
Ja.
Das bedeutet auf der anderen Seite, du hast heute auch keinen Feiertag. Die Geschäfte haben offen. Ich freue mich auf ein... musst du mir gar nicht unmittelbar nach der Lesetour oder nach der Tour schenken, sondern ich freue mich natürlich auch immer über Geschenke, die dann so um die Weihnachtszeit zum Beispiel kommen, wo du sagst, Joko, lass uns doch noch mal ein paar Tage vor Weihnachten auf einen Kaffee treffen und ich schwöre dir, wenn du das jetzt einfach nur so spielst und du nichts dabei hast, dann bin ich stinksauer, aber wenn du jetzt denkst, oh, das merke ich mir, ich lade dich einfach ein paar Tage vor Weihnachten nochmal auf einen Kaffee ein und dann kommst du ohne Geschenke, dann bin ich stinksauer, aber ich mag sowas, ich mag Geschenke, ich finde Geschenke sind in Freundschaften.
Du magst es, Armbanduhren im Wert von 60.000 Euro geschenkt zu bekommen. Da bist du, das ist aber, Joko, da bist du.
Da bin ich sehr einzigartig. Das weiß ich auch. Ich weiß auch, dass viele dann sagen: Oh, nee, komm hier, lass mal. Aber ich bin da schon, dass ich mir sage: Ach, was soll's. Ich will jetzt nicht rummosern, aber nehme ich natürlich auch.
Na, also du hast natürlich jetzt richtigerweise darauf hingewiesen, dass oder schon angedeutet, dass die Geschenke von den süßen Menschen, die bei mir bei der Tour waren, selbst gebastelt waren und nicht 60.000 Euro wert. Du hast selbst gebastelte Freundschafts-Taylor Swift-Armbänder bekommen. Aber ich würde die einfach behalten, weil sind ja nicht Diamanten besetzt.
Nee, bitte, die möchte ich haben. Steht da Swifty, Yoki Swifty oder was steht da drauf?
Da steht Sunset Club drauf. Es ist so süß. Und ich kriege wirklich bei jeder Lesung von Swifties jetzt so Freundschaftsarmbänder geschenkt. Und das ist niedlichste aller Zeiten. Beste Entscheidung des Jahres, neben diesem Podcast hier, Taylor Swift-Fan zu werden. Was ja im Grunde die eine und dieselbe Sache ist. Aber genug von Tourleben. Die Straße ist mein Zuhause. Der Tourbully ist mein Wohnzimmer. The Road
Hast du so einen Nightliner, so einen zweistöckigen, wo oben dann so eine Lounge reingebaut wird, extra für dich? Wie reist man da? Weiß nicht, reist man mit dem Zug, reist man in so einer Gruppe im Auto oder?
Ich habe den alten Nightliner von Jennifer Rostock einfach übernommen und habe da das Tattoo-Studio rausgebaut.
Ich dachte, sogar Jennifer Lopez.
Genau, Jennifer Lopez. Das ist jetzt die erste Tour, wo ich nicht alleine im Zug unterwegs bin, was aber auch damit zu tun hat, dass jetzt einfach die Locations ein bisschen größer sind und ich eine Tourbegleitung habe und die mich durch die Gegend fährt. Ich habe im Grunde so ein Leben, wo man auf der Bühne so tut, als hätte man wahnsinnig viel erlebt, aber im Grunde fällt man aus der Location in ein Auto rein, von dem Auto in ein Hotel und das gleiche wieder am nächsten Tag andersrum und man erlebt rein gar nichts und trifft auch nicht auf Menschen und auf der Bühne muss man dann wieder so tun, als sei man quasi jemand, der gerade noch am Hauptbahnhof sich bei Le Crobacken Croissant geholt hat, aber in Wahrheit wurde einem die Käseplatte Backstage serviert. Ist auch sehr, sehr gut, dass dieser Zustand nur einen Monat andauert, weil ich glaube, auf Dauer geht das sehr auf nicht nur die Kreativität, sondern auch den Charakter. Und das sage ich als jemand, der wirklich eine verhältnismäßig doch noch sehr unluxuriöse Tour hat, weil ich auch im Gegensatz zu anderen Leuten eben keine 3000er Hallen voll mache, sondern 2999. Aber Aber genug von meiner Tour. Ich möchte jetzt, wir haben viel zu besprechen, Joko.
Nein, doch, aber ich finde das total interessant. Du bist genau wie ich. Du bügelst immer über die Sachen so drüber. Ist dir das unangenehm, darüber zu reden? Weil das interessiert mich wirklich. Weil ich überlege ja immer, ob ich irgendwann auch mal ein Buch schreiben lasse. Und dann damit auf Tour gehen.
Schreiben lasse?
Schreiben lasse, genau. Aber ist es dann so, ist ja jeder Abend so wie bei so einer Theateraufführung, weil man dann so feststellt, habe ich gestern Abend den Fehler gemacht, das muss ich heute Abend besser machen. Was ist das für dich? Weil ich glaube, die Leute kommen ja und sind einfach glücklich, dich zu sehen, zu hören, was du liest aus den Büchern. Und das ist ja schon dann, wie man sich halt auch wirklich auf ein Konzert freut, so ein besonderer Abend im Leben vieler. Aber für dich ist so, das finde ich bei Theater und Konzerten, die gespielt werden, immer das Faszinierende, dass man ja Abend für Abend für Abend immer wieder in diesen Modus reinkommen muss, dass das auch für einen selber was Besonderes ist. Wie machst du das?
Also der Abend für einen selber muss besonders sein, das finde ich überhaupt nicht. Ich habe ja mit Poetry Slam angefangen und es gibt einen Poetry Slammer, Lars Ruppel heißt der. Der hat mir irgendwann, oder hat nicht mir beigebracht, aber hat irgendwann gesagt, mach nicht den Text, also mach nicht das auf der Bühne, was du machen möchtest, mach das, was dem Publikum am besten gefällt. Und das war natürlich eine total radikale Haltung, weil man könnte ja auch sagen, als künstlerischer Feingeist, gehst du bitte auf die Bühne und trägst das Gedicht vor, was dir am besten gefällt. Aber in Wahrheit geht es natürlich darum, Leute zu unterhalten. Also da ist, glaube ich, meine Idee von Bühne sehr viel näher an deiner und eurer Idee von Fernsehen.
Mhm, geil.
Also es geht nicht darum, sich selbst zu verwirklichen, es geht darum, die Leute zu unterhalten. Und deswegen ist das Egalste mir jeden Abend, ob ich mich selber nochmal unterhalten fühle, weil zum einen, ich bin die Einzige, die keinen Eintritt bezahlt, ich krieg sogar Geld, also vielleicht sollte ich auch einfach die Einzige sein, für die sich's wie Arbeit anfühlt. Und zum anderen, es ist egal, ob ich, wenn ich was 30 Mal vorlese, jedes Mal aufs Neue, dann wird das früher oder später nicht mehr interessant. Es gibt aber Leute, und deswegen lege ich auch so Wert auf diese Unterscheidung, ich mache keine Lesereise, sondern ich mache eine Tour. Ich würde behaupten, dass ich Autorinnen kenne, die Bücher schreiben und auf die Bühne kommen und das wirklich eher mit der Idee machen, ich möchte jetzt hier mich selbst verwirklichen. Ich möchte auf die Bühne kommen und ich lese heute Abend dieses Kapitel vor, weil heute Abend liegt mir dieses Kapitel besonders am Herzen. Da würde ich sagen, cool für dich, aber die Show ist dann halt nicht so geil, wie wenn du einfach das spielst, jeden Abend, von dem du weißt, da sind die Lacher, da sind die Heuler, das ist einfach ein rundgespieltes Programm. Ich habe gestern den 4. Auftritt gehabt und in der Regel ist es so, dass die ersten 3 Lesungen, auch wenn das nicht draufsteht, im Grunde Tryouts sind, sag mal, bei Comedy. Also, dass man einfach schon ein Programm hat, aber das ist noch nicht rund gespielt. Und jetzt gestern in Zürich war der erste Abend, wo ich gewusst habe, okay, ich habe jetzt komplette Kontrolle über diesen Abend, weil ich aber auch nicht, ich lese, würde ich sagen, zu 40% vor und zu 60% jetzt mache ich Stand-up. Um das Buch drumherum. Und teilweise erzähle ich auch Sachen, die eigentlich Kapitel im Buch sind, erzähle ich einfach, weil auch das schnalle ich nicht. Warum soll ich was vorlesen, wenn ich das auch in einer viel naheliegenderen Darbietungsform, nämlich in dem Fall Stand-up-ähnliches Erzählen, bringen kann? Und das muss man natürlich irgendwie alles erstmal so ein bisschen warm proben. Und das habe ich jetzt, also gestern war wirklich fantastisch. Das hast du bestimmt doch auch bei Shows oder insgesamt bei Arbeit, kommt man doch in so einem kreativen Bereich an den Punkt, wo man merkt, jetzt habe ich es in der Tasche.
Ja.
Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Jetzt wissen wir, wie die Show funktioniert. Jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Und das war gestern. Und gestern war deswegen ganz, ganz toll. Und ab jetzt ist im Grunde, was die Bühnenshow angeht, ist die Tour gelaufen, weil jetzt wird's nur noch schöner und jetzt kommen halt noch so Spontanitätssachen dazu und manche werden vielleicht weniger toll und manche werden toller, was dann vor allem mit der Location zu tun hat oder mit den Locations, wie schön die sind, wie nicht schön die sind. Und ansonsten bin ich jetzt mit dem kreativen Prozess durch. Also bei Comedy kenne ich das gar nicht, dass Leute auf die Bühne kommen und sagen, ich mache jetzt das, was mir gefällt. Also ich sehe mich da schon wirklich eher als Dienstleisterin, die Leute unterhalten soll, als jetzt jemand, der sich selbst verwirklicht, weil ich kann mich den ganzen Tag selbst verwirklichen. Vielleicht kann ich da mal 1,5 Stunden Pause mitmachen, wenn ich auf einer Bühne stehe und angestarrt werde.
Ich finde jetzt aber, guck mal, weil ich habe es mir nicht vorstellen können. Also wie läuft so ein Prozess? Deswegen fand ich es total gut, dass ich jetzt nochmal hören durfte, weil das hat mich ernsthaft interessiert. Ich habe gesehen, dass du auf Tour bist und also über Social Media und wusste, dass wir heute sprechen und letzte Woche war es noch nicht so. Und ich wollte unbedingt verstehen, wie dieser Prozess ist, weil ich weiß, dass ich war auch einmal ja mit dem Podcast, den ich davor mit Paul gemacht habe, waren wir auf Tour und da hatten wir auch so ein relativ.
Ihr wart auf Tour, ehrlich?
Wir waren auf Tour, ja. Und also das war auch, hat auch echt total Bock gemacht und das war auch gut, aber ich habe mich jeden Abend daran gestoßen, dass wir eigentlich am Abend vorher, also keine Ahnung, das Opening war gleich, so ganz große Parts innerhalb der Dings waren gleich, wir haben dann immer wieder auch Geschichten vom Abend vorher erzählt und so, da war dann auch viel Freiheit da drin, aber ich habe mich immer daran gestoßen oder daran gestört und das ist aber eher, glaube ich, so eine ganz persönliche Haltung meinerseits, dass ich das Gefühl hatte, ich wiederhole mich in meinem Handeln vom Abend vorher und betrüge eigentlich die Leute, weil ich habe nur ein Ass im Ärmel und das hole ich jeden Abend raus und zeige es allen in die Runde und sage, guck mal hier, das ist das Ass, was ich mitgebracht habe. Und hatte das Gefühl, ich hätte eigentlich jeden Abend eine komplett andere Show anbieten müssen, wo ich mir dann aber im Nachgang gedacht habe, naja, bei Konzerten ist das ja aber auch nicht so. Also doof gesagt, ich werde jetzt die Podcast-Tour damals nicht mit Coldplay vergleichen, aber Coldplay geht ja auch nicht hin und sagt, nee, die Songs haben wir gestern gespielt. Finde ich auch, ja, absolut vergleichbar. Vom technischen Aufwand her 100%, was Bühne und so anging auch. Aber deswegen hat mich das interessiert, wie das wenn man halt tatsächlich aus einem Buch am Ende ja vorliest, wie groß da der Share ist von, ich sage jetzt mal, Variabilität der Kreativität zu das, was man halt liefern möchte. Und ich glaube, da hast du wahrscheinlich für dich selber, wenn du sagst, nee, ich verstehe das eher als, was wollen die Leute hören, was muss ich liefern und da brauche ich 2-3 Abende, um reinzukommen und zu wissen, wo geht die Reise hin, was sind die Punkte, wo ich tiefer reingehen kann und wo man dann ja auch in so einem Prozess, wenn du sagst, jetzt habe ich es begriffen, ich kenne das Gefühl zu 100% aus sag ich mal, beruflichen Umfelden, wenn man nicht mehr drüber nachdenkt, was ist jetzt im Ablauf der nächste Punkt, sondern der man weiß, was der nächste Punkt ist und deswegen flowt so eine Geschichte ganz anders, aber deswegen hat mich das interessiert, wie sich das für dich anfühlt. Und ob du da vielleicht auch, weil ich glaube, manchmal sind wir uns dann näher bei solchen Themen, als man zwangsläufig im ersten Schritt denken mag, weil mein Kopf ist da, um zu verstecken, dass da kein Gehirn drin ist und bei dir könnte der Kopf dreimal so groß sein, weil du viel mehr Gehirn hast als ich, dass du einen ganz anderen Ansatz hast.
Ich habe das halt mir jetzt nicht gehört, ich habe verschämt meinen Kopf zur Seite gelegt. Ja. Ich glaube nicht, dass es eine Typfrage ist. Ich glaube, da braucht man ein bisschen, bis sich das abgestoßen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Shows ihr gemacht habt, aber wahrscheinlich jetzt nicht 30, sondern 10 oder so.
Na, weniger, ich glaube 6 oder 8 oder so.
Damals. Ja, und ich glaube, auf Fernsehen übertragen, also ich hatte am Anfang, als ich das erste Mal so beim Fernsehen aufgetreten bin, in Studios mit Publikum, hatte ich total den Reflex, diese Show nur fürs Publikum zu machen. Weil du hast da Menschen sitzen und die lachen und du kriegst direktes Feedback und da vergisst man schnell mal, dass eigentlich nicht die 300 Leute oder die 200 Leute im Studio diejenigen sind, die amüsiert sein sollen, sondern es muss am Ende als Fernsehprodukt gut funktionieren. Und dann irgendwann, nach ein paar Malen, fängt man an zu lernen, man muss bereit sein, diese 200 Leute, die im Studio sitzen, so zu ignorieren oder zumindest so an denen vorbeizuspielen, dass am Ende das Fernsehprodukt schön aussieht, dass man eben nicht immer nur in die erste Reihe vom Studio guckt und dann sieht es aus im Bild, als würde man nach unten schauen, all diese Sachen, die machst du natürlich automatisch, da denkst du gar nicht mehr drüber nach. Auf Bühne übertragen, genau so nutzt sich das ab, dass man an die Leute vom Abend zuvor denkt. Weil um die geht's nicht mehr, es geht um die Leute heute Abend.
Ah, okay, got it.
Ja, und warum sollte ich den Leuten heute Abend den Witz präsentieren, der nicht so gut funktioniert, nur weil ich als Einzige im Raum weiß, dass ich gestern den Witz, der gut funktioniert hat, schon mal gemacht habe. Und ich glaube, da muss man einfach vergiss das Studiopublikum, denk an die, im Falle von Wer spielt mir die Show, 7 Millionen Leute, die zu Hause zuschauen, an die denkt man und nicht an die gerade vor einem sitzen. Also es ist ein bisschen eine Eitelkeitssache, aber ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, bis mir das wirklich egal war, weil ich auch merke, die Leute zahlen Eintritt, die gehen an einem freien Abend, an dem sie auch im Bett liegen könnten und Netflix gucken könnten, raus und gucken sich 1,5 Stunden eine Show an, von der sie nicht wissen, ob die gut oder schlecht wird. Das ist für die nicht nur finanziell ein Risiko auf eine Art, sondern es ist auch unterhaltungstechnisch ein Risiko. Denen ist scheißegal, ob ich in Basel den gleichen Witz schon mal gemacht habe. Die wollen einfach nur die lustigste Version von mir haben. Und deswegen gebe ich die denen. Ich bin, weißt du, ich bin im goldenen Käfig. Was soll ich sagen? Ich bin die Loriot unserer Zeit. Ich mach und tu. Ich witzel mich hier wund.
Ich finde das total interessant, weil alles, was du sagst, leuchtet mir super ein. Und trotzdem wüsste ich, ich hätte ein Kloß im Bauch und deswegen wäre Live-Geschäft, glaube ich, nie meins, wenn ich, also ganz abgesehen davon, dass ich niemals mit einem Comedy-Programm auf Tour gehen würde, weil es wäre wahrscheinlich der traurigste Abend im Leben vieler, wo ich dann sage, ah, nee, Wahnsinn,
auch noch Leute, die dich davon abhalten würden.
Wie war das noch? Wie war das noch?
Stimmt!
Ich könnte...
Du bist der Mensch im Entertainment-Bereich mit dem wenigsten Zug auf Pointe, das...
Das ist ja, aber es würde einfach nicht funktionieren, weil ich auch niemand bin, der doof gesagt, so ein Programm sich drauf schaffen könnte, alleine weil ich nicht in der Lage wäre, so viel inhaltlich auswendig zu lernen und das dann auch noch pointiert vorzutragen. Fucking forget it. Niemals im Leben wird das passieren. Aber ich würde auch nicht dieses Gefühl haben von, keine Ahnung, ich verkaufe dreimal die Mercedes-Benz Arena in Berlin aus. Da hätte ich halt das Gefühl von, scheiße, jetzt mache ich ja genau das Gleiche wie gestern. Aber du hast ja eigentlich genau die richtige Haltung zu sagen, warte mal ganz kurz, aber das sind ja andere Leute. Nur weil ich weiß, was passiert, heißt das ja nicht für die, dass die wissen, was passiert. Aber das ist immer so, finde ich, insofern interessant, weil es ja bei einer Tour, bei so einer, ich sage jetzt auch die ganze Zeit schon Tour, weil ich nicht will, dass du mich jedes Mal korrigierst, ja, wenn ich Lesereise Tournee oder Lesetour sage, ist es ja nochmal was anderes, weil du natürlich ein physisches Produkt dabei hast, aus dem vorgetragen wird. Und deswegen war das so, ist das ja quasi vorprogrammiert, was wird gelesen, worüber sprechen wir, was sind die Themen. Und das hat mich einfach wirklich wahnsinnig interessiert, wie du dich dem dann näherst, weil ich weiß, dass mich das damals im wahrsten Sinne aufgefressen hat und ich jeden Abend dachte, wir müssen doch jetzt was komplett anderes machen. Und natürlich hast du vollkommen recht, das ist ja, was für ein absurder Anspruch an sich selber und eigentlich wie schlecht, wenn es so wäre, weil man ja jeden Abend wieder in diese Trial-and-Error-Phase reinkommt und man versucht irgendwie zu gucken, was davon funktioniert und was nicht, was ja total unfair wäre am Publikum.
Ja, also gegen Ende der Tour, muss ich ehrlich gestehen, lese ich quasi gar nicht mehr aus dem Buch vor. Ich mache das nur noch so ein bisschen alibimäßig, damit die Leute, die wegen des Buches da sind, nicht enttäuscht sind. Es geht schon thematisch um die Sachen im Buch, aber je mehr ich mich mit dem Stoff auseinandergesetzt habe, desto mehr ist es einfach am Ende. Also Berlin ist große Derniere, großes Finale und da werde ich im Zweifel das Buch auf dem Tisch liegen haben und da einmal kurz die Einleitung draus vorlesen und den Rest raw-dogge ich ja dann, wie wir gerne hier im Cocktail Club sagen.
Wie
also
wir,
ich zumindest
wie wir geilen
und überhaupt
Pfeile
nicht
sagen.
Gerne.
Wie wir
geilen Pfeile
raw-doggen,
die Pick-Me-Girls richtig.
Und viele geile Pfeile, hoffentlich auch nicht, vielleicht war ich der Einzige, der es nicht wusste, aber Derniere.
Ja, das ging genauso wie, wusstest du, dass es eine Vernissage gibt und eine Finissage? Ja.
Wow.
Jetzt aber wirklich genug von der Tour. Wir haben nämlich noch einen Fernsehpreis im Rücken, Joko. Es gibt einen Fernsehpreis zu debriefen und ich hab's schon privat getan, aber ich möchte auch hier diesen Ort nutzen, diesen warmen kleinen Audioort, um dir sehr herzlich zu gratulieren zum Fernsehpreis für The World's Most Dangerous Show, weil es sehr, sehr verdient ist und ich mich sehr freue, dass ihr für diese tolle Doku einen Fernsehpreis bekommen habt.
Jakob hat noch einen bekommen, Jakob Lund für das beste Buch bei Wer stiehlt mir die Show und auch 100% verdient, weil das hätte man eigentlich schon viel früher auszeichnen dürfen, was der Typ da leistet. Aber ich glaube, bei den anderen sind wir leer ausgegangen, oder? Haben wir noch einen bekommen? Oh. Bist du besser informiert als ich?
Oh.
Also wir waren nominiert für die 15 Minuten Joghurt live.
Jetzt beginnt der Abstieg.
15 Minuten live waren wir noch nominiert. Didn't get it. Das war die Nummer, wo Klaas und ich die Insta-Accounts verschenkt haben für iranische Frauen, damit sie die Fläche bekommen und es nutzen können. Das wurde nicht ausgezeichnet.
Habe ich das richtig gesehen aus der Ferne, dass die Aktivistin, der du deinen Account überlassen hast, auch da war?
Ja, Sam war da, ja.
Eine genau. Der Aktivistinnen?
Ja.
Ach, das fand ich ganz, ganz toll.
Ja, das war so ach, keine Ahnung, die kommt aus Kanada all the way und natürlich hofft man in dem Moment auch, dass sie dann auch ihr Wort an die Menschen richten darf, weil das, finde ich, muss man ja auch irgendwie ganz kurz mal einordnen. Das ist ja kein Preis, den Klaas und ich dann bekommen. Also was für ein Quatsch, dass wir da irgendwie einen Fernsehpreis für bekommen, sondern wenn überhaupt, gilt es dann, den Preis auch an die Menschen weiterzugeben, die da mit diesen Instagram-Accounts ja wirklich auch in ein Wagnis gehen und sich da irgendwie hinstellen und über alles das, was im Iran passiert, berichten und damit ja sich nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Familie und alle in Gefahr bringen. Also who are we, dann hinzugehen und zu sagen, ja, vielen Dank für diesen Preis, sondern uns war halt von Anfang an wichtig, dass wenn wir gewinnen sollten, dass nicht wir den Preis entgegennehmen, sondern in dem Fall dann Assam, weil Assam lebt in Kanada und konnte einreisen. Und genau, die war vor Ort und dadurch, dass wir aber nicht gewonnen hatten, fühlte sich das irgendwie so an wie, jetzt ist sie da und eigentlich hat sie wichtige Dinge mitzuteilen, die aber jetzt gar nicht zu Wort kommen würden. Und dann war ich sehr glücklich darüber, dass wir mit The World's Most Dangerous Show noch gewonnen haben und wir hatten uns dann da bei uns in den Sitzreihen kurz dazu abgekaspert, dass sollten wir ausgezeichnet werden, soll sie doch bitte einfach mit auf die Bühne gehen und dann soll sie doch bitte ihre Worte, die sie eigentlich bei den 15 Minuten live an an das deutsche Publikum in der Halle als aber auch an den Fernsehbildschirmen richten wollte, dann einfach dann nochmal in dem Kontext von The World's Most Dangerous Show zu richten. Und das haben wir dann noch gemacht, aber ich bin mir sonst nicht sicher. Ich glaube, sonst war es wirklich nur Jakob, der noch was bekommen hat.
Ich war ja leider nicht da. Ich musste ja in Wien mir die Finger wund blutig blättern. War es denn ein schöner Blättern? War es denn ein schöner Abend? Gab's Gossip? Wer war am betrunkensten? Wer hatte das tollste Kleid an, Joko? Gib mir mal den Gossip, den du mir nicht privat geben würdest, weil er zu intim ist, gerne hier im Podcast.
Ja,
Stichwort also, Schlagzeilen.
Da muss man vielleicht dazu sagen.
Wer war tagesvollster?
Tagesvollster. Ich glaube, Oskar und Emil von die Discounter.
Ja, die waren am Abend davor schon tagesvollster.
Das ist aber auch nicht schwer. Ich glaube, das waren die einzigen, die aufgestanden sind am Ende der Veranstaltung und es lagen gefühlt irgendwie 6 Bierkornflaschen, keine Ahnung was, unter den Stühlen und man war so, wo man sich dachte, wie habt ihr das denn gemacht? Das habe ich irgendwie in 15 Jahren Fernsehpreis noch nicht hingekriegt, so viel Alkohol da irgendwie rein zu transportieren, aber die haben es hingekriegt. Ich fand die aber auch total gut, weil die einfach auch so, ich habe dir doch sogar vor der Sendung, vor der Show noch gesagt, meinst du, ey, was ich an euch wirklich liebe, ihr kommt einfach so, wie ihr immer rumlauft, obwohl da irgendwie, was stand irgendwie auf der Einladung, casual chic oder keine Ahnung was, und dann waren sie so, hä, ja, aber natürlich, das ist doch vollkommen egal, was wir jetzt hier anhaben, und natürlich haben sie auch vollkommen recht, und waren dann aber auch ganz niedlich, als wir rausgegangen sind, sind wir so nebeneinander rausgelaufen, meinen sie, ey, war das okay, was wir da auf der Bühne gemacht haben? Ich finde dann wirklich immer wieder bezeichnend, wie groß so eine Unsicherheit bei so sehr, sehr souveränen Menschen dann ist. Habe ich gesagt, sehr voll. Meinen sie, ja, war es nicht so albernig? So, nee, weil die waren irgendwie so im niedlichen Miteinander und in so einem freundlichen, guten Miteinander. Und ich bin irgendwie, ich bin Fan von denen, von allen. Also von allen, von die Discounter, Intimate, alles, was sie da gemacht haben. Das ist irgendwie, finde ich, eine ganz gute Truppe. So, die waren die vollsten, die amüsantesten und auch die direktesten. Ich habe einen sehr, sehr schönen Moment bei Tim Meltzer, der ja auch ausgezeichnet wurde, miterlebt, weil alle sind sich so in die Arme gefallen und Tim ist aufgestanden und es waren von den ganzen, ich glaube es waren ja 13 an der Zahl, 13 Kinder mit Down-Syndrom, die ja in diesem Restaurantprojekt da irgendwie so zu guten Köchen ausbilden wollte oder auch ausgebildet hat und zeigen wollte, dass das möglich ist. So. Und er ist halt aufgestanden und ist als erstes zu den beiden Jugendlichen, die da mit gewesen sind, hingegangen und hat die in den Arm genommen, anstatt zu high-fiven mit seinen Produzenten und Host-Kollegen. Das fand ich irgendwie total rührend, weil das irgendwie so ich kenne Tim schon sehr, sehr lange und Tim hat einfach Tim hat ein riesen Herz und in dem Moment, finde ich, hat man das wieder gesehen und das vergisst man manchmal, weil der dann so ein Kernassi sein kann, wenn man ihn in seinen Kochsendungen sieht. Aber das fand ich total schön, so mitzukriegen an der Seitenlinie, wenn man da so sitzt und sieht, dass er als erstes zu den Kids geht und nicht irgendwie zu seinen Kompagnons. Und ansonsten, ich fand Sky Dumont super, wie er da im Nebel bei irgendwie theatralischer Musik, ich weiß gar nicht, welche Rubrik, das war so verstörend, sich das anzugucken, dass ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Das war auch wirklich, ich habe Thomas Schmidt links im Augenwinkel sitzen sehen, unbeobachtet. Also er wusste nicht, weil er saß so eine Reihe vor mir und Thomas Schmidt hatte wirklich den Mund weit offen stehen und die Augen ganz weit offen, wie man so privat denkt, so, was passiert hier gerade? Und das war einfach ein sehr, sehr schöner Moment, den so zu erleben. Aber er hatte auch vollkommen recht, weil man hat sich wirklich gefragt, was passiert hier gerade, während irgendwer am Klavier theatralische Musik spielt und jemand mit der Gitarre dann auch irgendwie drüber spielt, wurden dann, glaube ich, was waren das? Das ist wirklich, das ist bizarr, weil das hat alles überspielt. Ich kann mich nur erinnern, dass das Bilder aus der Ukraine gezeigt wurden. Ich kann dir nicht sagen, welche Rubrik das war, ob das beste Nachrichtenberichterstattung.
Aber schon Nebel, Sky Dumont, Ukraine-Bilder, Klavier, da würde ich sagen,
es ist
Pathos-Elemente
so
zu viel.
Es ist einfach so unnötig in dieser Rubrik, wo man wirklich denkt, so wollen wir jetzt hier wirklich nochmal diesen Moment so theatralisch anders darstellen, weil es ja alles tragisch ist, was da passiert. Es ist also 1000 Fragezeichen in meinem Kopf. Und ansonsten, ich bin aus dieser Veranstaltung raus und habe das erste Tor genommen, was auf der linken Seite sich auftat, bin da raus und bin ins Hotel.
Oh.
Ja, es tut mir leid.
Du bist doch auch ein bisschen für mich da. Also, du kannst doch nicht einfach gehen,
also ich hätte sicherlich mehr zu erzählen, wenn ich noch da geblieben wäre, weil es hat, also ich glaube, die große Gefahr, die bestand, war aufgrund dessen, dass die so überzogen haben im Programm, ich würde sagen, gefühlt 2 Stunden länger in der Halle sitzend, als man wollte. Also man war ausgehungert, man war ausgetrocknet, es gab nichts zu essen und es gab nichts zu trinken. Man saß da irgendwie 4,5, 5 Stunden auf seinem Arsch und hat nichts zu essen und nichts zu trinken bekommen. Und ich glaube, die Gefahr, dass viele sehr ausgehungert an die Gin Tonic Bar gelaufen sind und sich 3 Gin Tonic zum Durstlöschen reingestellt haben. Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge passiert danach. Ich fand's gut, dass man im Vorfeld sich mit dem Fernsehpreis darüber unterhalten hat, weil ich Termine hatte und das sehr, sehr knapp war, dass man kommen kann und weiß ich nicht was. Und dann ging es um, könnte man potenziell dann vielleicht doch fliegen, auch wenn das irgendwie totaler Quatsch ist, weil man kann ja auch mit dem Zug fahren, aber das wäre eine Chance. Dann hieß es so, nein, auf gar keinen Fall, wir sind eine grüne Produktion. Und der Partner der Fahrzeuge war eine, die einen zum Hotel und zur Veranstaltung gebracht haben, waren SUVs. Da habe ich da gedacht, okay, gut, also das müsst ihr mir jetzt erklären.
Stimmt.
Es waren Range Rover und Land Rover, wo ich mir dann dachte, so, okay, man kann irgendwie, warum holt ihr euch dann nicht? Aber egal, lassen wir das. Also es war ein sehr, sehr amüsanter Abend und ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Auszeichnung. Es war wirklich so ein ganz kurzer, ich habe auf den Boden geguckt, weil ich mir vorstellen konnte, dass es nichts wird, aufgrund dessen, dass an dem Abend sehr viele, Nominierungen da waren, wo man dachte, safe wird's das, safe wird's das, safe wird's das, safe wird's das, safe wird's das. Und immer war es irgendwie genau das Gegenteil von dem, was man selber dachte, was ausgezeichnet wird, egal in welcher Rubrik. Und deswegen dachte ich mir, okay, das ist jetzt hier eine Chance von 33%, dass wir das gewinnen. Und dann fiel der Name. Und dann schoss wirklich so richtig Adrenalin durch meine Adern und dann schossen auch so Tränen in meine Augen, die ich so gar nicht, also weil es irgendwie so emotional war, dass ich das gar nicht richtig verarbeiten konnte, wo auf einmal diese Tränen herkamen, weil es waren natürlich Tränen der Freude, aber es war so mit einem Mal, bam, war es da. Und dann sind wir da hoch auf die Bühne und das ist, finde ich, immer ein ganz, ganz absurder Moment, dass wenn man da steht, dass man so weiß, jetzt hat man die Chance, einen Appell an die gerade in so einem Kontext von so einer Dokumentation, einen Appell an die Leute draußen und aber auch an die Medienmacher im Studio zu richten. Und man weiß aber auch, dass da ein sehr, sehr feiner Gradmesser in diesem Raum existiert für, jetzt will er uns erzählen, was Sache ist, oder er hat recht. So, weil du weißt selber, wie urteilend die eigene Branche über einen ist. Und dementsprechend geht einem dann auch gut die Düse, weil ich wusste so grob, was ich sagen wollte, wusste aber auch, dass aufgrund dessen, dass ich Assam gerne die Zeit auch geben wollte und auch nicht wenig, sondern ich wollte ihr die Zeit geben, die sie dann irgendwie auch verdient hatte, wusste ich halt, dass ich eigentlich das, was ich mir so im Geiste zurechtgelegt habe, hart einkürzen muss. Aber ich finde es dann manchmal schwerer, vorbereitet auf eine Bühne zu gehen und zu versuchen, den Punkt zu machen, den man machen möchte, als aus der Lameng heraus, ja, so zu versuchen, in einen guten Punkt zu machen. So, aber es hat alles wunderbar funktioniert. Es war ein wahnsinnig toller, emotionaler Abend, auf und ab. Giovanni Zarrella und meine Wenigkeit haben gegen die Kaulitz-Brüder verloren, was irgendwie total witzig war, weil ich glaube, man hat denen im Gesicht auch angesehen, dass sie niemals damit gerechnet hätten, diesen Preis zu bekommen. Und das Bild dann noch sagt, Giovanni, Joko, macht euch keinen Stress, dabei sein ist alles. Ja, nächstes Jahr könnt ihr wieder. Das hatte schon durchaus was. Und es war ein lustiger Abend auf ganz vielen Ebenen, von denen man nicht gedacht hätte, dass das die Form von Lustigkeit werden wird, die dieser Abend bekommt.
Ach, das ist schön. Du hast nicht auf der Bühne gesagt, dass ich Kevin Großkreuz heirate, oder?
Warum? Hat sich Kevin Großkreuz gemeldet?
Weil du hast am nächsten Tag mir eine relativ Nachricht, wo ich auch dachte, es könnte auch noch ein bisschen Restalkohol drin sein.
Nein.
Und meinte, ja, ich habe übrigens auf der Bühne gesagt,
da wollte ich dich foppen, ich hatte keine Zeit dafür.
Weil ich nämlich, ich habe...
Hast du das geglaubt?
Gedacht, ja.
Nein!
Ich habe einen halben... Doch!
Oh Gott, Sophie!
Und zwar, weil der Kontext so war, du hast es nicht einfach nur gesagt, ich habe übrigens gestern, sondern du hast es so einfließen lassen in, ja, ich habe dir gratuliert zum Preis und dann hast du irgendwie, oh Mann, das haben die, glaube ich, rausgeschnitten, aber ich habe auf der Bühne gesagt, dass du Kevin Großkreuz heiratest und ich habe dir das geglaubt. Ich habe dann sogar ein bisschen rumgefragt bei Leuten, die auch da waren, die meinten so, nein, das ist nicht passiert. Und dann war ich so, Joko, das dumme Arschloch. Aber ich habe es dir geglaubt. Ich habe es dir geglaubt und war dann sehr erleichtert, als ich gehört habe, dass es nicht gemacht hast, weil ich da dann wirklich kurz Angst hatte und dachte, oh nein, ich möchte jetzt nicht Kevin Großkreuz heiraten, nur weil Joko uns öffentlich miteinander in Verbindung
gebracht hat. Nein.
Doch, ich hab richtig jetzt kaltschweißig war ich gerade, als ich dich gefragt habe, weil ich ein bisschen erleichtert bin, dass es nicht passiert ist.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du glaubst, dass ich ernsthaft mich auf die Bühne stelle und sage, Kevin Großkreuz, bitte melde dich mal bei Sophie Passmann, ihr wollt doch heiraten.
Nee, also ich muss gestehen, ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie viele Preise ihr gewonnen habt. Und ich habe gedacht, wenn überhaupt, der Gag hätte in meinem Kopf Sinn ergeben,
jetzt macht Sinn.
Wenn ihr eben nicht einen Preis an dem Abend gewonnen habt oder du einmal auf der Bühne warst, sondern halt so, manchmal gibt es auch so Jahre, wo einzelne Personen so total abräumen und 6, 7 Preise gewinnen. Und irgendwann kommt man ja auf die Bühne und ist so, was sage ich jetzt eigentlich nochmal? Aber gibt es nicht beim Fernsehpreis auch so Jahre?
Nee, beim Filmpreis gibt es das, wenn du im Westen nichts Neues gemacht hast, dann gibt es das auch beim Filmpreis, aber ich glaube, beim Fernsehpreis gibt es das nicht.
Ach so, ich habe mir das so vorgestellt, ihr habt den 3. Preis bekommen, du weißt nicht mehr, was du sagen sollst. Und als Gag sagst du übrigens, Kevin Großkreuz, melde dich mal bei Sophie Passmann. Aber das, ich bin sehr erleichtert, dass du nur einen Preis gewonnen hast in dem Kontext. Und freue mich, dass du eine gute Zeit hast. Ich hatte ein bisschen FOMO, ehrlich gesagt. Ich war zwar sehr froh, dass meine Tour anfängt, aber ich habe dann auf Instagram geguckt und auch wenn man weiß, dass diese Preisverleihung nicht so interessant ist, wie es auf Instagram aussieht, wäre ich irgendwie gerne da gewesen, weil vielleicht aber auch hat es damit zu tun, dass ich ja an dem Abend davor bei der Nacht der Kreativen oder wie du letzte Woche gesagt hast, Nacht der Hässlichen, ist mir auch wieder aufgefallen, dass du das so völlig unironisch gebrochen einfach mittlerweile sagst, die Nacht der Hässlichen.
Ich hatte auch mit wesentlich mehr Potenzial für Shitstorm gerechnet, aber es ist gar nichts passiert.
Ich kann mich mehr trauen.
Ich kann mich mehr trauen. Punkt.
Ja, mach mal, sei mal ein bisschen edgier, Joko. Das ist, das muss mal langsam passieren. Ich war also bei der Nacht der Kreativen und das war einfach für alle, die da waren, eine Art Vorglühen für den echten Fernsehpreis. Ja. Also alle, die da waren, ich hatte natürlich voll Bock, komplett abzustürzen, weil für mich ging es am nächsten Tag weiter nach Wien. Und alle, die da waren, waren so, wir machen jetzt mal Piano, morgen ist ja noch der richtige Fernsehpreis. Deswegen war ich so ein bisschen sehnsüchtig nach dem Fernsehpreis, was wahrscheinlich gar nicht richtig war oder berechtigt war. Und ich hatte ja die große Ehre, den Fernsehpreis zu überreichen an Jakob, weil ich die Laudatorin war für bestes Buch Unterhaltung. Und wir hatten im Gegensatz zu euch zum einen keine Kameras da, weil wie schon geklärt, es gab ja keine richtigen Promis da, deswegen musste man ja auch keine Kameras aufstellen, weil es sind ja am Ende nur die Leute im Hintergrund. Und deswegen gab es ein gesetztes Abendessen und was einerseits eine nette Idee war, andererseits aber auch so ein bisschen potenziell awkward war, ist, dass die alle Nominierten an einen Tisch gesetzt haben.
Hä?
Und wir waren die erste, also die nicht wir, sondern die Kategorie, die ich präsentiert habe, war die erste Kategorie des Abends und mitnominiert waren Till Reiners und der Head-Autor von dem Browser-Ballett. Es gab doch mal so eine vermeintliche Sondersendung, so eine Satire auf Talkshows, auf so eine Lanz-Talkshow. Und dafür war der nominiert und die saßen also alle zu dritt da und Jakob hat sich schön herrlich Weißwein reingestellt und so. Und dann als allerersten Preis ging der an Jakob und dann saß man halt die nächsten 3 Stunden noch, also Jakob saß neben den beiden Männern, die gegen ihn verloren haben. Das gab jetzt keine blöde Stimmung am Tisch, aber ich dachte, ach, irgendwie will man doch so jemanden, der gerade keinen Fernsehpreis bekommen hat, selbst wenn die beiden überhaupt nicht so wirkten, als wäre das jetzt für die der Untergang des Abends, die Möglichkeit geben, mal kurz so eine halbe Stunde deprimiert auf den Boden zu gucken, weil ich habe schon Preise nicht gewonnen und war zumindest eine halbe Stunde ein bisschen deprimiert. Ich saß neben Schmitti, das heißt, wir hatten schon mal die Schneise der schlechten Laune an dem Tisch geklärt. Und am Anfang, Steven Gätchen hat moderiert bei uns und zwar, wie er alles moderiert, einfach wie der Fernseh-Daddy, der er ist, makellos und perfekt charmant.
Unglaublich, ne? Also ich finde auch, das muss man mal ganz kurz an dieser Stelle, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber wenn wir über beste Moderation reden, frage ich mich wirklich, warum schauen alle bei Steven Gätchen weg, weil dieser weckt den Mann morgens um 3 und sagt, ey, sorry, hier ist das Buch, kannst du bitte in einer Stunde diese Sendung live moderieren? Er würde es moderieren wie niemand sonst in diesem Land. Und das finde ich irgendwie auch absurd, dass da bei all den möglichen Preisen, die man diesem Mann schon hätte geben können, er noch nie einen davon bekommen hat und am Ende des Tages er wirklich, genau wie du sagst, das in einer solchen Lässigkeit macht, wie, also da kannst du alle anderen aufaddieren und du kommst nicht dahin, was Steven Gätchen kann.
Und was ich wirklich erstaunlich finde an Moderieren, ist, dass man, egal ob jetzt bei einer Fernsehsendung oder bei einem Event, bei irgendeiner Show, dass man als Moderator, Moderatorin, dass es völlig menschlich dazu neigt, sich der Energie im Raum anzugleichen. Das ist einfach so, wenn einem jemand Unfreundliches in der Bahn entgegenkommt, wird man automatisch auch etwas unfreundlicher. Und das ist, egal ob man dafür bezahlt wird oder das hauptberuflich macht, das ist menschliche Natur und das geht Moderatoren einer Veranstaltung nicht anders. Und Steven ist ungefähr der Einzige, den ich kenne, der es schafft, sich vermeintlich völlig unabhängig von der Stimmung im Raum zu machen und das Ding zu moderieren, als sei das im Grunde gerade das Casino Baden-Baden und es würden Matthew McConaughey und Scarlett Johansson ausgezeichnet und die sitzen gerade ja. in der ersten Reihe in einer wundervollen Robe. Und das war natürlich das absolute Highlight, neben den ganzen anderen Highlights, weil es gibt natürlich nur Highlights auf so einem Fernsehpreis, bla bla bla. Und Steven hat am Anfang gefragt, ob man einfach nur den Abend schnell abhaken soll, indem man einfach die Gewinner vorliest, hat so einen kleinen Stapel mit Moderationskarten hochgehalten, oder wir machen die große Rutsche und feiern das Fernsehen. Das war natürlich völlig klar, dass alle sagen sollen, ja bitte, oh, feier das Fernsehen. Und wer streckt natürlich, wenn es darum geht, komm, lass uns den Scheiß schnell hinter uns bringen, lies einfach die Nominierten vor und wer gewonnen hat, und dann haben wir das hinter uns. Schmittis Hand schnellt in die Höhe und ist so, ja bitte, lass uns den Scheiß hinter uns bringen. Das war, er hat als einziger den Mut gehabt, das auszusprechen, was viele gedacht haben. Aber es war am Ende trotzdem sehr, sehr netter, sehr lustiger Abend. Und leider ist genau das eingetreten, was ich vor ein paar Wochen mit dir hier im Podcast besprochen habe, dass ich da natürlich als Laudatorin nicht hin bin, weil ich wahnsinnig Bock hatte auf 3 Stunden Preisverleihung, sondern weil ich das, wenn man selbst wie als jemand wie ich, der jetzt nicht pausenlos ständig vor der Kamera steht, aber doch jemand, der sehr darauf angewiesen ist, dass Gewerke hinter der Kamera ihren Job machen, dass also die Leute da an dem Abend auch mal hinkommen und so ein bisschen die oft eher als Pseudo-Wertschätzung verkaufte Wertschätzung mal so ein bisschen einzahlen oder die einlösen. Ich war tatsächlich die Allereinzige. Und das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, wie geil ich bin, sondern ich glaube einfach, dass diese Nacht der Kreativen ein bisschen besseren Job darin machen muss, Leute anzufragen, einzuladen und auch irgendwie dafür zu sorgen, dass die wirklich kommen. Weil ich finde, so ein bisschen geht das Konzept gerade nicht auf, dass sich alle ständig erzählen, wie glamourös da endlich mal die Leute hinter der Kamera ausgezeichnet werden sollen, wenn es wirklich am Ende dazu führt, dass Tom Buro die prominenteste Person im Raum ist.
Es ist aber auch, glaube ich, wenn man dann hingeht und hört, wie dein Abend gelaufen ist, einen Abend vor dem offiziellen Fernsehpreis, würde ich sagen, deiner klingt besser als der, den alle anderen am nächsten Abend hatten. Also wenn die...
Weil ich nicht da war.
Weil du nicht da warst, natürlich auch. Aber vielleicht muss man dann auch einfach sagen, dass diese intimere Atmosphäre, wenn da jetzt vielleicht noch Kameras gewesen wären, vielleicht dazu geführt hätten, dass sie gar nicht so intim gewesen wäre, aber das Ganze irgendwie dann doch etwas mehr, also ich habe nur Bilder gesehen und vielleicht ist es auch wieder der gleiche Fehler, wenn man Bilder vom Fernsehpreis sieht, denkt man auch, dass er Wahnsinn ist, aber ich habe auch nur Bilder gesehen von dem Abend und er wirkte glamouröser für mich als die eigentliche Veranstaltung, aber ich verstehe es auch nicht, warum das irgendwie so schwer ist, aus diesen Veranstaltungen irgendwie mehr rauszuholen, als es ist und warum am Ende, also faktisch bin ich nicht eingeladen worden für den Abend davor und ich hätte schon einen Abend vorher, ich hätte nicht kommen können, aber ich hätte es möglich gemacht, alleine weil Jakob nominiert war und man gerne dann irgendwie auch in dieser Runde da sitzt und irgendwie mitmacht, aber ich bin voll bei dir. Ich glaube, korrigiere mich, aber es gab noch nie in Deutschland eine Preisverleihung, wo man gesagt hat, so ja, leck mich am Arsch, war das ein geiler Abend.
Ich finde, dass Katrin Bauerfeind, als sie den Filmpreis moderiert hat,
oh ja,
ich weiß nicht, ob sie das öfter gemacht hat, war nur einmal da, als sie das gemacht hat, das war für mich schon wirklich sehr nah an einem Level von US-amerikanischem Gala-Entertainment. Die hat getanzt, die hat gesungen, die hat Quatsch gemacht, die hat auch alles mit der gleichen Inbrunst gemacht und da war ich irgendwie sehr, sehr begeistert von, aber dann ist es eben auch wieder so ein bisschen die deutsche Krankheit, dass man solche Sachen innerhalb dieser Branche auch dann nicht toll finden will, weil die hat sich wirklich 3 Stunden die Seele aus dem Leib moderiert und getanzt und gesungen und es ist eben nicht so, dass dann Leute euphorisch sind und sagen, Wahnsinn, krass, so wie es angemessen wäre, sondern es ist alles so eine komische, unterkühlte, Fernsehleute sind ganz komisch, merke ich immer mehr. Also wirklich so, gerade auch.
Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, aber
so,
wenn wir.
Alle irgendwie echt unterkühlt und nicht euphorisch, obwohl unser Job ist doch Euphorie. Wir verkaufen doch Euphorie.
Aber
wir vor allem, ich, die große Fernsehproduzentin.
Aber ich werde auch gesagt, ich glaube, wenn es welche gab, die irgendwie beeindruckend gut waren, dann waren es immer eher die Filmpreise.
Ja, das stimmt.
Weil das sind wirklich dann die, wo man das Gefühl hat, da wurde auch mal was auf eine Karte gesetzt, so im Sinne von, kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen, ist aber meistens gut gegangen. Da finde ich schon, dass irgendwie die Auszeichnung, wer macht die besseren Preisverleihungen, Fernsehen oder Film? Absurderweise Film. Und da muss man sagen, absurderweise warum? Weil natürlich ein Fernsehpreis im Fernsehen von Fernsehmachern sollte ja in der Logik leichter sein, einen geilen zu machen, als vielleicht beim Filmpreis Menschen, die sonst Filme machen, die dann aber quasi eine Fernsehshow machen müssen.
Ich möchte eine Idee in den Raum stellen, nicht nur bezogen auf solche Preisverleihungen, sondern eigentlich bezogen auf alles, was die Unterhaltungsbranche ist. Es gibt ja mittlerweile den Gedanken, das ist auch aus den Staaten geliehen, dass man sich so Einzelleistungen einkauft. Also es gibt mittlerweile zum Beispiel Leute, die auf Drehbücher draufschauen und gucken, sind das, also Sensitivity Reading heißt das, sind das Inhalte, die irgendwie verletzend gegenüber einzelnen Personengruppen sein könnten? Oder ist es irgendwie feministisch einwandfrei? Oder stimmt es faktenmäßig? Oder ist es alles fernsehmäßig so? Und ich frage mich, warum fängt man nicht an, so eine Art Coolness-Consultant einzukaufen? Weil man sollte einfach so als Fernsehpreisveranstalter jemanden haben, dessen Job es ist, zu sagen, vielleicht lassen wir Sky Dumont nicht in Trockennebel Bilder aus der Ukraine mit Pianobegleitung zeigen. Und das ist der einzige Job von dieser Person, die Veranstaltung cooler zu machen. Und das können eben nicht die Leute, die die Show schreiben, weil die haben ja schon den Job, die Show zu schreiben. Es muss quasi einfach wirklich jemanden geben, der sagt, vielleicht lassen wir Tané nicht Ruth Moschner nachspielen. Was halten wir, wenn wir es einfach nicht machen? Was halten wir davon, wenn wir die 10 Minuten anders nutzen? Und das wäre doch eine fantastische Agentur, dass man einfach diese Leistung an alle Fernsehprojekte da draußen verkaufen kann. Die können einem, man schreibt eine Rechnung und dann fahren wir dahin, Joko. Wir fahren dahin und sagen, Sky Dumont, lass den Trockennebel aus, stell dich einfach so ins Bild.
Wobei es mich schon interessieren würde, wie es zu diesem Moment kam.
Ich glaube leider Zufall, oder?
Also das ist wirklich, aber wirklich, da saß, das muss ja ein Raum voller Leute gewesen sein. Was machen wir denn da? Sky Dumont, ja, Sky Dumont. Oh Leute, Trockennebel. Bodennebel, wir machen Trockeneis, den Nebel auf dem Boden. Und dann, ja, aber das ist ein Thema, das ist ernst. Klavier. Wir machen den Saal dunkel, das einzige Mal in der ganzen Sendung machen wir den Saal dunkel, Spot und alle sagen, that's it, mega gut, das machen wir. Und dann kommt man raus und
Gänsehaut. Gänsehaut-Feeling pur. Sky Dumont in Trockennebel beim Filmpreis, beim Fernsehpreis, das wird bei Herrn Putin zum Umdenken führen. Da wird er aber nochmal jetzt ganz in medias res gehen mit sich selbst.
Ja.
Ich muss dir übrigens noch was Peinliches erzählen, was mir letzte Woche passiert ist. Ich bin aus Versehen bei einem Influencer-Event gelandet. Ich sag aus Versehen dazu, weil als ich da stand, war mein erster Gedanke, hoffentlich erfährt es niemand
Thomas
und macht
Schmidt.
Sich öffentlich darüber lustig. Also, ich bin dem Kaufhaus in Berlin, dem KDW, freundschaftlich verbunden dahingehend, dass ich da gerne bin. Es ist ein schöner Ort, ich bin da gerne. Und ich bin da auch öfter, auch ohne um was zu kaufen, sondern einfach, ich spaziere da gerne durch die Gegend. Ich kann dir gar nicht erklären, warum. Es ist eigentlich so ein bisschen Spätkapitalismus mal 1000, weil warum sollte man sich zum Entspannen durch ein Einkaufszentrum bewegen? Tue ich aber nun mal. Und letzte Woche gab es da, Kim Kardashian hat so eine T-Shirt-Marke und die sind tatsächlich gut, die T-Shirts. Das ist so ein bisschen wie Merz B. Schwan für Frauen, würde ich sagen, weil die Qualität einfach gut ist und du hast eine Größe und kannst einfach 15 T-Shirts kaufen und hast dann eine Ruhe. Und die sind ins KDW gezogen. Und Montagmorgen hatte ich einen Termin im Westen und dachte, ja, dann kann ich ja mal kurz vorbeischauen. Komm, dann gehe ich mir mal angucken, wie jetzt hier die T-Shirts von der Kim aussehen im KDW. Gehe also Montagmorgen um 10.30 Uhr, also um 10 Uhr macht das KDW auf, um 10.30 Uhr war ich da, gehe ich da hin, weil ich einfach welche kaufen wollte. Ich dachte, ich will mir das mal anschauen. Und dann sehe ich schon, da ist so ein DJ und da ist so ein Pult und mich schauen so 4 Leute mit leuchtenden Augen an. Und eine von denen kannte ich auch, weil die beim KDW arbeitet. Und ich wurde dann erstmal begrüßt von allen. Liebe Grüße übrigens, keiner von denen interessiert sich für meinen hochwertigen Fashion-Instagram-Content. Alle sind einfach nur Fan vom Podcast und hören den offensichtlich gemeinsam im Büro beim KDW. Da sollten wir auch noch irgendwie Cash draus machen, Joko, da sollten wir uns mal irgendwie in so ein...
Da sollten wir absolut, ja. Also ich nehme gerne so eine, wenn ihr so eine Black Mamba habt, 0% Zinsen und alles aufschreiben können, das fände ich super.
Das machen wir gerne. Und dann habe ich so eine Tüte von einer von den Frauen vom KDW in die Hand gedrückt bekommen und da waren mega viele Sachen drin.
Also ich
so
dachte,
richtig,
ich habe gekifft. Der eine Tütengag funktioniert ja immer.
Wahnsinn. Und jetzt zeigen wir noch kurz einen Ausschnitt aus dem, und dann zeigt man einen Frauenausschnitt. Das ist, aber sowas kann ich lachen.
Oh
und
Gott,
dann,
nee,
dann
den habe ich noch nicht
War wirklich nicht?
Nein.
Dann nee, arbeitest sorry, du mit das, zu vielen das, anständigen
das,
Männern
das, das,
zusammen.
Das geht mit meinem Herz nicht. Aber
mit
erzähl weiter,
feinsinnigen Humor. Dann gucke ich da rein, da sind da wirklich so im Wert von, glaube ich, 300 € Klamotten drin. Und mein erster Gedanke war, hä, die können doch jetzt nicht jedem Kunden, der hier durchs KDW läuft, diese Sache in die Hand drücken. Das ist doch überhaupt nicht nachhaltig. Oh Gott. Und dann gehe ich auf die Einkaufsfläche von diesem T-Shirt-Laden und kaufe auch, also nehme mir zwei Kleider, die ich sowieso bestellen wollte, und ich wollte einfach diesen Versand nicht bezahlen aus den Staaten, also dachte ich, ich warte noch ein bisschen, kaufe die da. Hab die da, gehe an die Kasse, und hinter mir steht auf einmal Party Val Party, das ist die Schwester von Shirin David und Influencerin.
Ja.
Und sagt, was machst du denn hier, Party? Dann sagt sie, naja, ich war eingeladen. Und dann schaue ich mich auf einmal um.
Wie cool.
Und sehe um mich rum 30 Influencerinnen.
Wie cool.
Und dann stelle ich fest, dass das KDW natürlich Influencerinnen eingeladen hat, um am Montagmorgen ins KDW zu kommen, weil welcher normale Mensch würde sonst freiwillig, ohne Gegenleistung, Montagmorgen ins KDW gehen, um T-Shirts zu kaufen? Ja, der Passmann. Natürlich, ich Lappen war da einfach ohne Einladung, hab diese Tüte bekommen und schaue mich um und merke, dass ich einfach wirklich die einzige peinliche Person bin, die, ohne dass sie gefragt werden muss, wie so ein kleines Kapitalismusopfer, schön montagmorgens um 10.30 Uhr an der Kasse steht, um sich überteuerte T-Shirts von Kim Kardashian zu kaufen. Und dann bin ich sogar nochmal hin zu diesen KDW-Leuten und es war mir so unangenehm, dass ich ohne Einladung da war, und habe dann erst überlegt, ob ich die anlügen soll, ob ich denen erzählen soll, danke für die Einladung, ich habe mich total gefreut, dass ihr an mich gedacht habt, und dann ist mir aber eingefallen,
jetzt weißt du denn, dass du aufgeflogen wärst, aber ja.
Ja, und dann, genau, und dann ist mir eingefallen, natürlich werden die wissen, dass ich nicht eingeladen bin, weil die haben die Gästeliste gemacht. Die haben mir diese Tüte mit den Goodies in die Hand gedrückt, um mich nicht zu blamieren.
Ja. Hier,
der haben die mir einfach gegeben, um mich nicht auflaufen zu lassen, was ungefähr die eleganteste Sache ist, die man machen kann in so einer Situation.
Super
damit
souverän.
Es nicht so,
also das ist wirklich, ich
wahnsinnig
finde,
souverän und charmant. Aber das Ding ist, die haben Leute eingeladen, weil sie wussten, kein Mensch kommt da sonst freiwillig um diese Uhrzeit hin. Und ich komme da freiwillig um diese Uhrzeit hin, weil ich denke, das ist doch spannend.
Guck ich mir
das
an.
Ist doch toll, sich mal T-Shirts anzuschauen. Die hat auch Shapewear.
Du wirst dich da so weit nach vorne gebracht haben auf der Einladungsliste mit dieser Begebenheit. Und man muss wirklich sagen, ich finde es total schön, wie du gerade beschrieben hast, dass das ja eigentlich, das ist ein Influencer-Event. Die PR-Menschen seitens KDW sind so smart gewesen, sofort zu erkennen, so viel Passmann.
Sie.
Uneingeladen hier auf der Fläche. Wir müssen ihr eine Tüte geben, dass sie dazugehört. Hier, Sophie, halt diese Tüte. Und zack, bumm, warst du part of the crowd und bist total unauffällig gewesen. Vorher wärst du einfach Sophie Passmann gewesen. Nach der Tüte warst du ein eingeladener Gast.
Nach der Tüte war ich Fashion-Influencerin.
Genau.
Falls du also mal Fragen hast in Sachen Fashion und
es ist, Beauty. Ich habe deine New York-Jacke gesehen, die heißt Nobody, New York-Jacke, die du letztes Jahr gepostet hast. Ich finde, man tut dir Unrecht, dass du keine Fashion-Influencerin bist.
Naja, also ich will.
Nee, schon. Du kokettierst damit. Ich weiß, dass das natürlich in deinem Metier, du bist eine Schriftstellerin, eine Literatin, du hast viel, viel mehr Talente als eine klassische Fashion-Influencerin, aber du schlägst eine Brücke zwischen zwei Welten, wo noch niemand drüber nachgedacht hat, eine Brücke zu schlagen. Der Fashion und der Literatur.
Die Frage ist, braucht man diese Brücke?
Ja.
Ist diese Brücke auch nur ansatzweise wichtig für die Gesellschaft? Vielleicht
nein,
auch einfach
ist sie
nicht.
Gar nicht, ehrlich, aber ich glaube, wir sind in einem Zeitalter, wo man nicht genug Brücken bauen kann zwischen verschiedenen Teilen der Gesellschaft. Und wenn du zwischen der Fashion-Gesellschaft und der Literaturgesellschaft eine Brücke bauen würdest, finde ich, ist das was auch als Alleinstellungsmerkmal für dich, wenn ich dich als Brand beraten würde, Sophie Passmann, die Brand, ja?
Ja.
Und wir würden dann da so eine Pyramide
die
draus
Brand
bauen.
Brand Passmann.
Ja.
Ein Leuchtstreifen aus der Nacht.
Aber
irgendwann.
Aber 100% würde ich sagen, das ist das Beste, Sophie, was dir passieren kann. Du bist in der Fashion daheim, du bist in der Literatur daheim, du bist im Fernsehen daheim. Gimme more. Ich würde sagen, wann kommt dein Album?
Ja, ich arbeite mit Barbara Schöneberger schon mit Hochdruck dran.
Witzig, die hatte ich gerade im Kopf und dachte mir, das wäre jetzt die erste Person, wenn wir eine Agentur machen würden. Vielleicht brauchen wir noch eine Agentur, ja? Eben haben wir gesagt, wir könnten ja eine Agentur machen, wo wir einfach so Coolness-Beauftragte für den Fernsehpreis werden. Vielleicht bräuchten wir auch Coolness-Beauftragte für uns beide, weil vielleicht sollte man uns beiden auch irgendwann sagen, hey, halt, stopp, diese Brücke müsst ihr nicht mehr bauen, weil die braucht wirklich niemand.
Also sagen wir so, eine Sache, die ich auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich auf einer Fernsehbranchenveranstaltung bin, habe, ist, dass ich von sehr vielen sehr erfolgreichen Fernsehmännern richtigerweise gesagt bekomme, so aus Fernsehsicht, mach mal das nicht, mach mal das nicht. Und das meine ich völlig unironisch, das sind immer die besten Veranstaltungen, weil ich denke, ich komme da immer raus und denke, ah ja, stimmt, ich muss weniger von dem machen. Das ist immer wie so eine kostenlose Typberatung. Und das genieße ich sehr, deswegen, ich habe quasi meine eigenen Coolness-Beauftragten schon gehabt diese Woche beim Fernsehpreis. Ich habe übrigens noch was, was ich dir vorspielen möchte, weil ich glaube, dass du dich darüber freuen wirst. Es gibt auf TikTok eine Frau, die live geht und absichtlich sehr schlecht DJ ist. Aha. Und die ist so schlecht DJ, dass die immer wieder während der Lives ihr Gesicht aus der Kamera ziehen muss, weil die lachen muss über ihre eigenen Übergänge. Und ich weiß, dass du ein Fable hast für DJs und alles, was dazugehört und alles, was drumherum geht. Und ich habe das gesehen und dachte, ich glaube, du wirst deine Freude dran haben, weil ich als jemand, der mit der DJ-Kunst, dem DJ-Handwerk nicht so viel anfangen kann, selbst ich habe das gehört und gemerkt, das ist gerade was kulturhistorisch ganz Großes, was wir hier miterleben.
Jetzt bin ich gespannt.
Also Amanda Schulz heißt sie und das ist ein Power-Übergang, den sie gemacht hat, der mir untergekommen ist. Da musste ich an dich denken. Das Horn!
Oh Gott! Oh Gott! Am Anfang dachte ich so, okay, wann kommt's, wann geht's los?
Ich muss vor allem gestehen, dass ich, als ich beim Radio gearbeitet habe früher noch, gab es durchaus auch Nachtschichten, wo ich solche Übergänge gemacht habe und dann haut man da einfach so einen kleinen Bumper 1 live drüber, damit es niemand bemerkt. Oh, natürlich hat es jeder bemerkt.
Ach Gott.
Und dieses Horn. Das fand ich sehr, sehr lustig. Musste ich an dich denken, dachte ich. Muss man auf TikTok sich anschauen, weil auf Instagram hat sie einfach einen normalen Ich-bin-junge-Frau-Account und auf TikTok ist es wirklich so absurd. Und natürlich, die verdient halt auch Geld mit. Leute schauen sich diese TikTok-Lives an, weil es so unglaublich schlecht unterhaltsam ist. Und ich finde es eigentlich lustig, dass ich finde es immer toll, wenn Leute so uneitel sind, dass die total gut damit leben können, dass Leute denken, sie seien wirklich schlecht in etwas. Weil ich würde mich das, glaube ich, nie trauen, weil ich keine Lust hätte, dass Leute denken, ich bin wirklich so schlecht in etwas. Aber ihr ist es völlig egal, offensichtlich.
Ich habe eine Fernsehkarriere daraus gemacht.
Komm, schäle dich nicht unter den Scheffel. Du hast einen Fernsehpreis noch gewonnen.
Ja, gut. Ich habe wirklich, man muss fairerweise sagen, dafür, dass wir 3 hätten gewinnen können, nur einen nach Hause zu holen, das war schon ein düsterer Abend in meiner Karriere.
Danke, dass du es sagst. Ich habe es von außen jetzt schon öfter gehört.
War wirklich
noch angesprochen. Geht es Joko in Ordnung? Weil er hat ja schon ist ja gerade quasi
ich
der Absturz,
danke sagen,
der gerade hier passiert.
Danke sagen an all die Menschen, die die Doku geschaut haben, weil so habe ich zumindest das Gefühl, dass da was passiert ist. Ansonsten bedeutet mir das alles nichts. Ich mache das nicht für die Preise.
Ich schon. Ich habe aber leider noch nie einen bekommen. Ich war mal für einen Fernsehpreis nominiert, aber ich mache es ehrlich gesagt nur für einen Fernsehpreis.
Komm rum, du kannst dich gerne einen abholen. Ich weiß nicht mehr, wohin mit den Dingern. Du, Sophie, ich habe das Gefühl, ich sollte hier aufhören zu reden, weil sonst wird es kritisch vielleicht für meinen weiteren Verlauf der Karriere.
Bei uns ist jetzt fast 10 Uhr morgens in Zürich. Das heißt, die Porsches und Lamborghinis werden jetzt anfangen, über die Bahnhofstraße zu brettern, weil dann die Läden aufmachen. Und die werden dann eine zweite Reihe vor Louis Vuitton parken und ein paar Sachen abholen. Das heißt, es wird jetzt gleich laut. Das ist also gutes Timing, um aufzuhören. Und ich fahre jetzt weiter nach Karlsruhe für meine, richtig, Tournee.
Da möchte ich ganz kurz noch den Sprechchor, den ich früher im Bückelberg am Block 16 immer gerne mitgesungen habe, als der KSC noch erstklassig war. Karlsruhe, Karlsruhe, wir scheißen euch zu.
Nee, also du wolltest auch gerade gehen jetzt, ne? Das war ja der Moment, wo du gesagt hast, dass du jetzt dich abmeldest. Ich als Coolness Consultant von
dir
würde sagen,
du
ja.
Du hättest nicht abheben dürfen heute.
Ja, eigentlich hätte es einfach verschieben sollen.
Ja.
Ich bin nächste Woche in München und wir sehen uns da sogar. Das weißt du nicht, weil du natürlich vor lauter Fernsehpreisen gar nicht mehr in deinen Kalender reingucken kannst. Aber wir sehen uns nächste Woche im echten Leben mal wieder. Da kann ich dir dann endlich die ganzen Taylor Swift Freundschaftsarmbänder überreichen. Ja. Aber ich finde es schön, dass wir uns sehen. Ich finde es sehr schön, dass wir immer wieder im in einem echten Raum sind.
Ich möchte nächste Woche, dass wir nebeneinander sitzen. Ich möchte nicht, wir sitzen uns sonst immer gegenüber. Nächste Woche möchte ich gerne neben dir sitzen.
Ich sitze auf deinem Schoß, wenn es in Ordnung ist.
Wir können auch, du kannst auch auf meinen Schoß, ich kann auf deinen Schoß, wie du es magst. Wenn du dann noch vielleicht eine Flasche mit Milch, mit so einem Nuckelaufsatz hast, dass du mich so im Arm hältst und dann ziehe ich noch Babyklamotten an, das finde ich irgendwie ganz cool.
Komm, wir steigen einfach aus.
Wir steigen jetzt einfach aus. Genau. Hier ist Endstation.
Tschüss.
Tschüss.
Sunset Club erscheint jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter @dersunsetclub.
Wir hören uns. Und zwar schon wieder nächste Woche.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Mhm. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
das, ja doch. Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube.
Weil
so,
Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube, so die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht der krasseste Stein,
aber
es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
höre. Das ist
okay. Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.